Also guten Morgen nochmal. Und heute Morgen geht es um den Text in Lukas 12, die Verse 35 bis 48. Bevor ich den Bibeltext lese, möchte ich euch eine kurze Geschichte von David Livingstone vorlesen, was er bzw. Leute, die mit ihm unterwegs waren, erlebt haben. Als der Missionar und Afrika-Forscher David Livingstone zum zweiten Mal mit einer ihm treu ergebenen Trägerkolonne aus dem Stamm der Makololo Afrika durchzogen hatte, ging ihm das Geld zur Neige. Mit dem Rest der Tauschwaren gelang es ihm, einen Häuptling am Sambesi dazu zu bewegen, für seine 300 Männer zu sorgen, bis er aus England zurückgekehrt sei, wo er neue Mittel sammeln wollte. Den Makololo-Leuten aber versprach er, so schnell wie möglich wiederzukommen und sie dann mit einem großen Schiff in ihre Heimat zurückzuführen. David Livingstone reiste ab. Bald schon erhob sich der Spott der Sambesi-Leute. Meint ihr, der weiße Mann wird je wiederkommen? Wo ist ein Weiser, der für Schwarze Zeit und Geld opfert? Die Makololo antworteten, ihr kennt unseren Vater nicht. Sein Leben würde er für uns lassen. Er kommt gewiss wieder und bringt uns dann nach Hause. Ein Jahr verging. Etliche Makololo wurden krank und starben. Das zweite Jahr verstrich. Die Sambesi-Leute höhnten lauter und lauter. Die Makololo-Leute aber blieben umso fester dabei. Er wird ganz gewiss wiederkommen. Und tatsächlich, eines Tages hörte man in der Ferne ein Brausen und Rauschen und ein Getöse unbekannter Art. Alles rannte zum Fluss hinunter. Pustend und schnaubend kam ein großes Dampfschiff heran, das erste, das den Sambesi befuhr. Mit dem lauten Jauchzer, unser Vater, warfen sich die Makololo ins Wasser, kletterten an Bord und fielen dem treuen Mann um den Hals. Sollte der Herr Jesus weniger Vertrauen verdienen als David Livingstone? Sollte er sein Wort nicht wahrmachen, ihr werdet sehen, des Menschen Sohn kommen in den Wolken des Himmels? Die Seinen denken daran, was er sagt. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und seine Worte wollen wir jetzt lesen aus Lukas 12, die Verse 35 bis 48. Lukas 12, 35 bis 48. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Und wenn er kommt in der zweiten oder in der dritten Nachtwache und findet so, selig sind sie. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so ließe er nicht in sein Haus einbrechen. Seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Petrus aber sprach, Herr, sagst du dies Gleichnis zu uns oder auch zu allen? Der Herr aber sprach, wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Leute setzt, damit er ihnen zur rechten Zeit gibt, was ihnen zusteht? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht, und fängt an, die Knechte und Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich voll zu saufen, dann wird der Herr dieses Knechtes kommen an einem Tage, an dem er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn in Stücke hauen lassen und wird ihm seinen Teil geben bei den Ungläubigen. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kennt, hat aber nichts vorbereitet, noch nach seinem Willen getan, der wird viel Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kennt und getan hat, was Schläge verdient, wird wenig Schläge erleiden. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Ich möchte noch einmal kurz beten, ihr könnt dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, danke, dass wir wissen, dass du wiederkommst, dass das die ja, absolute Sicherheit in der Weltgeschichte ist, dass du auf diese Erde wieder zurückkommst. Danke, dass wir einen Bibeltext haben, in dem es darum geht, dass du zurückkommst. Danke, dass du uns ja, diese Verheißung gegeben hast. Und wir bitten dich jetzt, dass wir dein Wort verstehen. Bitte dich für mich, dass ich nicht das Richtige sage, dass ich deiner Botschaft nicht im Weg stehe, sondern wirklich das sage, was du gesagt haben möchtest. Amen. Die Predigt heißt ganz lapidar: Jesus kommt wieder. Und sie hat zwei Punkte. Der erste heißt: Jesus kommt wieder, freue dich. Und der zweite heißt: Jesus kommt wieder, sei bereit. Erstens: Jesus kommt wieder, freue dich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr an die Wiederkunft Jesu denkt, aber viele haben dabei irgendwie so ein bisschen mulmiges Gefühl. So, ja, er kommt wieder, aber weiß nicht so genau. Und wenn wir uns die ersten vier Verse in unserem Text anschauen, in denen Jesus ja bildhaft von seiner Wiederkunft spricht, dann merken wir aber, dass was Wunderschönes ist für wahre Christen, wenn Jesus wiederkommt. Der Herr, der da in den Versen 35 bis 38 weg war, das ist Jesus. Und die Knechte, die auf ihn warten, das sind alle wiedergeborenen Christen. Und dann lesen wir in Vers 37 diese wunderbare Aussage: Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Der schwäbische Theologe und Pietist Johann Albrecht Bengel, der hat gesagt, genau dieser Vers ist eigentlich die schönste Verheißung in der ganzen Schrift. Ich weiß nicht, ob euch der Vers schon mal aufgefallen ist, mir ist er, bevor ich die Predigt vorbereitet habe, nicht so sehr ins Auge gesprungen. Aber was das bedeutet, da kann einem eigentlich fast der Atem stocken. Dass Jesus Christus, unser Herr, der Schöpfer und Erhalter des gesamten Universums, der bindet sich einen Schurz um und bedient uns. Uns kleine Menschen, uns kleine Würstchen, möchte man fast schon sagen. Und er ist sich nicht zu schade, diesen Dienst zu tun. Er bedient seine Knechte. Der Herr aller Herren bedient seine Knechte. Nehmen wir mal an, Barack Obama würde nach Traunreuth kommen. Zugegebenermaßen relativ unwahrscheinlich. Noch unwahrscheinlicher, er trifft mich auf der Straße und sagt noch unwahrscheinlicher: Hey du, komm mal mit, wir gehen zusammen Döner essen, ich lade dich ein. Sehr unrealistisch. Weil er ja seinen ganzen Hofstaat da um sich rum hat und seine Bodyguards, und mich würde er bestimmt nicht zum Döneressen einladen. Naja. Aber auf jeden Fall, wenn das so passieren würde, dann würde ich von diesem Erlebnis sicherlich noch meinen Enkeln erzählen, dass mich der Präsident der Vereinigten Staaten zum Döneressen eingeladen hat. Das kann nicht jeder von sich erzählen. Aber das, was Jesus hier in dem Vers 37 verheißt, ist noch unendlich viel größer als Döneressen mit Obama. Und man fragt sich, warum macht der Herr denn sowas? Warum bedient er seine Knechte? Und ich wage zu behaupten, er macht das deswegen, weil diese Knechte ihn freudig erwartet haben. Und um in dem Gleichnis zu bleiben, sie sind nicht da rumgesessen in dem Haus, wo sie auf den Herrn gewartet haben, haben Karten gespielt und gesagt, hoffentlich bleibt noch lange weg, es ist gerade so schön. Sie saßen alle zitternd im Zimmer und haben ständig gedacht, oh, unser Herr kommt bald wieder, hoffentlich haben wir auch alles richtig gemacht, hoffentlich bekommen wir keinen Ärger von ihm. Und sie haben sich auch nicht schlafen gelegt und eine Haftnotiz an die Tür geklebt und gesagt, bitte laut klopfen, wir haben uns schon mal hingelegt. Nee, sie haben ihn freudig erwartet. So wie diese Makololo-Leute ihren David Livingstone freudig erwartet haben, obwohl sie mehr als 2 Jahre warten mussten. Und über diese Treue und über diese Freude seiner Knechte, da freut sich der Herr so sehr, dass er seine Knechte bedient. Da ist eine Beziehung da, eine Liebesbeziehung. Jesus kommt wieder, freue dich. So heißt der erste Punkt. Und ja, diesen ersten Punkt, über den wir uns freuen können, haben wir schon gesehen. Er wird uns bedienen. Eine unglaubliche Sache, die man sich kaum vorstellen kann. Aber ich möchte mit euch gemeinsam noch einige andere Bibelstellen anschauen, in denen wir auch sehen, dass wir uns auf seine Wiederkunft wirklich freuen können. Johannes 14, die Verse 1 bis 3, möchte ich zuerst mit euch lesen. Johannes 14, 1 bis 3. Sagt Jesus, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stelle zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stelle zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Jesus, der Schöpfer des Universums, damit auch der perfekte Architekt, der dich durch und durch kennt, der wird dir eine Wohnung bereiten, eine Wohnung einrichten. Das wird sicherlich keine Wellblechhütte sein, sondern es wird eine Wohnung sein, in der du dich in Ewigkeit wohlfühlen wirst, wo man sich nicht satt sieht, sondern eine Wohnung, in der man die Ewigkeit verbringen kann. Und die Ewigkeit ist nun mal ewig. Aber noch wunderbarer als diese super Wohnung ist, dass wir in Jesu Nähe sein werden. Ende von Vers 3 heißt es, damit ihr seid, wo ich bin. Das ist doch eine herrliche Verheißung, in Gottes unmittelbarer Nähe zu sein. Ein Leben, in dem nichts zwischen dir und deinem Herrn steht. Absolut nichts. Ich freue mich drauf. Schlagen einen anderen Vers auf, Philipper 3, die Verse 20 und 21. Philipperbrief, Kapitel 3, die Verse 20 und 21. Da heißt es, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Wir werden also Himmelsbürger sein, Bürger des Himmels, nicht Bürger irgendeines Landes. Wir werden nicht mehr aus unserem Land fliehen müssen, weil wir dort verfolgt werden, sondern wir werden im Himmel ein himmlisches Bürgerrecht haben. Und im Himmel, da wird auch unser Leib verherrlicht sein. In unserem Leib werden wir nicht mehr die Folge der Sünde tragen müssen. Es wird kein Tod, kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz mehr sein. Wir werden keine künstlichen Kniegelenke mehr brauchen, keine Schmerzmittel, keine Antidepressiva. Wir werden nie wieder auf eine Beerdigung gehen müssen. Wir werden nie wieder trauern. Wir werden keine Schmerzen mehr haben, weder körperliche noch seelische. Es wird einfach nur pure Freude sein. Und das wird wahr dann, wenn Jesus wiederkommt. Und es kann gut sein, dass wir das noch erleben, dass wir die Generation sind, in der Jesus wiederkommt. Oder vielleicht erleben es unsere Kinder oder unsere Enkel. Und malt euch das mal selbst vor Augen, was es bedeutet, wenn Jesus wiederkommt. Malt euch selbst und euren Kindern oder Enkeln vor Augen, dass es wunderbar ist, wenn Jesus wiederkommt. Lesen noch einen Vers aus Kolosser 3, Vers 4. Kolosser 3, Vers 4. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Jetzt leben wir ein Leben, das noch weit von der Herrlichkeit entfernt ist. Weit von dieser Herrlichkeit entfernt, die uns noch offenbart werden soll oder in der wir offenbar werden sollen. Ich hatte zuerst hier stehen, wir leben ein Leben in Niedrigkeit, aber dann habe ich gedacht, das stimmt nicht. Wir leben kein Leben in Niedrigkeit, wir leben hier in Deutschland ein Leben im Luxus. Aber selbst der Luxus, den wir in Deutschland haben, ist nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die wir bei Gott mal haben werden. Und besonders für unsere Geschwister, die in der Verfolgung leben, ist dieser Vers eine ganz große Hoffnung. In Deutschland, da wird man vielleicht verspottet als Christen, vielleicht ausgegrenzt, vielleicht verleumdet, vielleicht bekommen wir einen Job nicht, weil wir Christen sind. Aber in anderen Ländern, wir haben es vorher gehört, was da unseren Geschwistern passiert. Sie werden bis aufs Blut verfolgt und unmenschlich behandelt. Aber egal, was wir um Christi willen erleiden, wenn wir mit ihm offenbar werden, dann wird sogar dem eingefleischtesten Atheisten sein Spott im Hals stecken bleiben. Und alle die, die sich gegen Christus gewandt haben, die werden dann anerkennen müssen, dass sie im Unrecht waren. Paulus schreibt dazu in Römer 8, Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Was wir auch erleiden, und sogar wenn es bis an den Märtyrertod geht, ist bedeutungslos gegenüber der Herrlichkeit, die auf uns wartet. Und wenn wir uns nur noch mal kurz dieses Beispiel von vorher, an das Beispiel von dieser Royal zurückerinnern, was sie erlebt hat und wie viele sowas erleben, wie grausam und unmenschlich mit unseren Geschwistern umgegangen wird, dann, ja, wie unglaublich groß muss dann diese Herrlichkeit sein, die auf uns wartet, wenn diese Leiden, die wir uns kaum vorstellen können, nicht ins Gewicht fallen. Und da kann man eigentlich nimmer anders beten, als zu sagen, ja, Herr Jesus, komm bald. Dürfen uns auf Jesu Wiederkunft freuen, weil er uns bedienen wird, weil er uns Wohnungen vorbereitet hat, weil wir ungetrübte Gemeinschaft mit ihm haben werden und weil wir nie wieder irgendwelche Schmerzen haben werden. Und weil es eine Herrlichkeit sein wird, die unsere kühnsten Träume weit übersteigt. Jesus kommt wieder. Freu dich darauf. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Jesus kommt wieder. Sei bereit. Und vielleicht denken sich jetzt manche von euch, ach Philipp, der erste Punkt war doch eigentlich so schön. Wir freuen uns auf Jesu Wiederkunft. Sag doch bitte einfach Amen. Würde ich grundsätzlich gerne machen, aber der Text spricht doch auch deutlich davon, dass wir bereit sein sollen, wenn Jesus wiederkommt. Und ich glaube, dass der Schlüssel zur Bereitschaft auf die Wiederkunft wirklich in der Freude am Herrn liegt. Und deshalb hieß der erste Punkt eben auch, Jesus kommt wieder, freu dich drauf. Weil wenn wir uns nicht an Jesus freuen, dann werden wir uns auch nicht auf seine Wiederkunft freuen. Und wenn wir uns nicht auf seine Wiederkunft freuen, dann werden wir auch nicht für die Wiederkunft bereit sein. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns in der Zeit, die uns noch bleibt, mit unserem Herrn beschäftigen, dass wir sein Wort lesen, dass wir ihn darin kennenlernen, dass wir mit ihm reden, einen vertrauten Umgang mit ihm pflegen. Denn je mehr wir ihn kennenlernen, desto mehr können wir uns an ihm freuen. Je länger ich meine Frau kenne, desto mehr freue ich mich an ihr. Es wird nicht langweiliger, je länger wir verheiratet sind, sondern immer schöner. Und genauso ist mit Jesus auch. Je länger wir ihn kennen und je besser wir ihn kennen, desto mehr können wir ihn lieben, desto mehr können wir uns an ihm freuen. Im Vers 35 aus unserem Text, da heißt es, dass wir die Lenden umgürtet haben sollen, also in Lukas 12, Vers 35. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Und im Orient hatten die Leute damals lange Gewänder an, die man zum Arbeiten hochgebunden hat und mit einem Gürtel irgendwie fixiert, damit man mehr Bewegungsfreiheit hatte, um zu arbeiten. Und dieses Umgürtetsein macht also klar, Jesus hat einen Auftrag für uns. Wir haben was zu tun. Es gibt einen Auftrag, den wir erfüllen sollen. Und die brennende Lampe, die zeigt, dass es auch ein Zeugnis gibt, das wir zu erhalten haben hier in dieser Welt, dass wir Jesu frohe Botschaft weitergeben dürfen. Wir sollen in Wort und Tat Zeugen Jesu sein. Unser ganzes Leben soll ihm Ehre geben, und ja, ein Sonntagmorgen-Christentum ist einfach zu wenig. Jesus sagt im Vers 40, seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da er es nicht meint. Und das ist die Frage, wie wirst du reagieren, wenn Jesus wiederkommt? Kannst du ihm wirklich freudig entgegengehen? Oder hat sich was zwischen dich und deinem Herrn gedrängt, was die Freude über seine Wiederkunft trüben würde? Wir haben im Vers 34 letzten Sonntag gelesen, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Ist dein Schatz im Himmel oder auf der Erde? Weil das hängt ganz klar zusammen. Da, wo unser Schatz ist, da ist unser Herz, darüber freuen wir uns. Lasst uns das wirklich tun, uns an Jesus zu freuen, unseren Schatz im Himmel sammeln und nicht auf der Erde, wo die Motten und der Rost ihn sowieso auffressen. Der Vers 42, dort heißt es ja, wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Leute setzt, damit er ihnen zur rechten Zeit gibt, was ihnen zusteht? Und vielleicht wisst ihr das, mit diesem Vers begründen die Zeugen Jehovas die Stellung von ihrer Wachturmgesellschaft. Die sagen, dass eben diese Wachturmgesellschaft der gute und treue Verwalter ist, der seine Leute, den Gott über seine Leute gesetzt hat. Sie sind die theokratische Organisation, also von Gott regierte Organisation. Und dass das nicht stimmt, ich denke, das wissen wir alle. Nicht die Zeugen Jehovas, nicht die Wachturmgesellschaft sind der kluge und treue Knecht. Aber wer ist es dann, wenn die Wachturmgesellschaft ausgeschieden ist? Ich denke, in erster Linie sind hier die Jünger gemeint, die diese Botschaft direkt von Jesus gehört haben und die nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung, nach seiner Himmelfahrt auch seine Zeugen waren, die das Evangelium verbreitet haben, die den Leuten das gegeben haben, was sie gebraucht haben. Aber wir können diesen Vers auch durchaus auf uns beziehen, auf die, die in der Gemeinde Verantwortung übernehmen. Ob wir jetzt in der Jungschar mitarbeiten oder in der Kinderstunde, ob wir Älteste sind oder in Fisherman mal eine Bibelzeit halten. Gott sucht kluge und treue Verwalter, denen er ja, das Wohl der Menschen anvertraut, die er einsetzt als Unterhirten sozusagen. Er, der Erzhirte, Oberhirte und wir als die Unterhirten. Und wenn du Mutter oder Vater bist, dann hat dir Gott auch Menschen anvertraut, Kinder anvertraut, denen du zur rechten Zeit geben sollst, was ihnen zusteht. Wieder einige Fragen. Würdest du mit deinen Kindern anders umgehen, wenn du wüsstest, dass Jesus in 2 Wochen wiederkommt? Oder würdest du deine Kinderstunde anders halten, wenn du wüsstest, dass es die letzte Kinderstunde vor Jesu Wiederkunft sein wird? Wie sähe die letzte Leitungskreissitzung vor Jesu Wiederkunft aus? Was würdest du in deinem Leben ändern, wenn es ab heute noch genau 1 Jahr wäre, bis Jesus wiederkommt? Fragen, über die es lohnt nachzudenken, vielleicht heute Nachmittag. Aber der Knecht, der den Willen Gottes tut, der wird bei der Wiederkunft belohnt werden. Der aber, der seine Stellung missbraucht, der wird in Stücke gehauen werden und seinen Platz bei den Ungläubigen bekommen. Hier geht es also offensichtlich um den falschen Knecht, einen, der vorgibt, seinen Herrn zu kennen, aber in Wahrheit nur seinen eigenen Vorteil sucht. Einer, von dem auch schon in Matthäus 7, 21 bis 23 die Rede ist, könnt ihr mit mir aufschlagen, Matthäus 7, 21 bis 23. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, Übeltäter. Harte Worte. Und Jesus warnt immer wieder vor diesen falschen Knechten, vor diesen falschen Propheten, vor Irrlehrern. Und gerade in der Zeit vor seiner Wiederkunft, in der Endzeit, in der wir ja seit Jesu Himmelfahrt leben, da wird es immer mehr solche falsche Knechte und Irrlehrer geben. Und als Gemeinde oder als einzelne Christen, da sind wir herausgefordert, zu prüfen, was gelehrt wird. Heute noch mehr als damals. Prüft, was ihr hört. Nicht alles, was auf Bibel-TV läuft, ist wirklich biblisch. Und auch nicht alle Predigten, die wir auf YouTube finden, sind wirklich gut für unser Glaubensleben. Nicht jedes christliche Buch lehrt, was Christus lehrte. Und das Einzige, was wirklich immer nützlich und immer biblisch ist, was man völlig ohne Filter lesen kann, ist die Bibel. Und lasst uns dieses wunderbare Buch viel mehr benutzen. Vers 48, da heißt es, dem, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen, und dem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Und wir gehören in Deutschland sicherlich zu denen, denen viel anvertraut ist. Das sehen wir schon allein an der Tatsache, dass jeder von uns eine eigene Bibel hat. Viele unserer Geschwister weltweit, ja, für die ist es überhaupt nicht selbstverständlich, eine eigene Bibel zu haben. Die geben teilweise letztes Geld aus, um sich eine eigene Bibel zu kaufen. Wir haben Frieden und Freiheit bei uns im Land, die uns es möglich machen, von Jesus frei und offen zu reden, Evangelisationen durchzuführen, Menschen auf Jesus anzusprechen. Wir haben Geld, das uns Gott zur Verfügung stellt, das wir wieder in der Mission einsetzen können. Wir haben von Gott so viel anvertraut bekommen, aber es ist die Frage, wie nutzen wir das alles? Jesus kommt wirklich wieder. Das ist hundertprozentig sicher. Und wir sollten unser Leben auf diese absolute Sicherheit ausrichten. Ich fasse nochmal die zwei Punkte zusammen. Jesus kommt wieder, freu dich darüber, denn es wird unbeschreiblich wunderbar sein, wenn wir bei ihm sein werden. Aber für seine Wiederkunft sollen wir auch bereit sein. Gibt es etwas, was deine Freude über die Wiederkunft Jesu trübt? Wenn ja, dann räum's aus. Wir haben am Anfang diese Geschichte von David Livingstone und den Makololo gehört. Und ich wünsche dir und ich wünsche es mir, dass wir, wenn Jesus wiederkommt, ihm voller Freude begegnen können, weil wir ihn von ganzem Herzen lieben. Amen.